Ja, liebe Gemeinde, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, von unserer Seite. Vielen Dank für das Lied zum einen, das uns auch einstimmen darf auf den heutigen Text. Vielen Dank auch für die Einladung, in eurer Mitte sein zu dürfen. Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen, mit dem Wort bei euch dienen zu dürfen. An dieser Stelle bringe ich auch ganz, ganz liebe Grüße mit aus der Heimatgemeinde in Metzingen, wo wir als Familie auch beheimatet sein dürfen, in den Gottesdienst, den wir dort besuchen dürfen, in der Gemeinde, wo wir mitwirken dürfen. Sie lassen euch ganz, ganz recht herzlich grüßen. Und um euch auch ein Stückchen vielleicht über die Distanz auch der Gemeinde so teilhaben zu lassen, habe ich mir auch bewusst überlegt, einen Text mitzunehmen, der uns gerade aktiv auch als Gemeinde in Metzingen beschäftigt, der uns gerade präsent ist, an dem wir reflektieren müssen, von dem wir lernen müssen, der uns herausfordert. Und daher möchte ich euch ganz herzlich mitnehmen in einen Teil der Serie, die wir bei uns in der Gemeinde durchnehmen, nämlich aus dem ersten Petrusbrief. Schlagt gerne dazu den ersten Petrusbrief auf. Und um euch einfach auch dahingehend abzuholen, was in dieser Situation gegenwärtig präsent ist, was den Christen hier begegnet, was ja die Welt in dieser jeweiligen Phase, die da stattfand, gerade begegnet, möchte ich euch ganz kurz mit einnehmen in diese Zeit hinein, in diesen Sommer 64 nach Christus. In diesem Sommer gab es eine sehr stark verändernde Nacht, nämlich vom 18. auf den 19. Juli bricht in dieser Weltstadt Rom, von welcher aus dieses Imperium regiert und geleitet wird, ein Feuer aus. Was in dieser trockenen Zeit erstmal noch gar nichts Ungewöhnliches ist, kristallisiert sich bald als eine Katastrophe heraus, als eine Problematik, der man nicht gewachsen ist. Herausforderungen durch diesen Wind, der dieses Feuer von links nach rechts treibt, trockenes Getreide und Vorratsspeicher am Circus Maximus in Rom mit in Brand setzt und sich dann dieses Feuer durch den starken Wind, wie es dadurch gespeist wird, durch die Stadt frisst. Es frisst sich 9 Tage lang durch, zerstört 10 der 14 Stadtbezirke dieser Weltstadt Roms. Nero ist zu dieser Zeit nicht in Rom. Er ist circa 50 Kilometer entfernt in Antium, in dieser westküstlichen Stadt in Italien, wahrscheinlich im Urlaub, und kommt mit deutlicher Verspätung als Herrscher seines Imperiums zurück in dieses brennende Rom, um die Koordination der Löschmaßnahmen in Chefhand zu nehmen. Die Auswirkungen sind verheerend. 100.000 Menschen sterben, verlieren ihre Häuser, ihr Hab und Gut. Aber recht schnell erhärtet sich der Verdacht und es wird klar, dass dieser wahnsinnige Kaiser Nero, der sich auch gerne mal als Gott feiern ließ, das Feuer selbst legen ließ. Historiker wie Eutropius oder Seneca, sie beschreiben Neros Motive auch sehr präzise, nämlich diejenigen, dass er besessen war von einem Bauwahn, die Stadt noch mehr nach seinem Gusto zu prägen, anders wie es Augustus gemacht hat, der Kaiser vor ihm, sondern er wollte es ausbauen lassen, so gestalten, dass es eben von ihm zeugt. Da Nero auch recht schnell enttarnt ist, sucht er schnell die Schuldigen hierfür. Es sind die Christen, die herhalten müssen. Ein ganz einfaches, gefundenes Bauernopfer. Ohnehin sind sie ihm ein Dorn im Auge. Nicht nur ihm, auch der Gesellschaft teilweise, weil sie diesen eigenwilligen Glauben haben. Sie machen nicht bei den ganzen Festen mit. Sie lassen sich gesellschaftlich, soziologisch sehr schwer einbinden in das Geschehen Roms. Sie wirken wie ein Fremdkörper gewissermaßen. Und man findet auch schnell Verbündete gegen sie, beispielsweise die Juden selbst, die Christen bis aufs Blut verachteten. Und um eifrig zu beweisen, dass er, Nero, unschuldig ist, schiebt er diesen Christen die Schuld in die Schuhe. Und obwohl das alle wissen, dass das nicht stimmt, schweigen sie auch aus Angst vor diesem wahnsinnigen Kaiser. Er untermauert das Ganze auch, dass er richtig liegt, mit diesem Gerücht darin, dass er mit einer bis dato noch nicht dagewesenen Christenverfolgung beginnt. Auch wenn wir alle von dieser Christenverfolgung kennen, die es aus der Geschichte auch wissen, ohne es runterzuspielen, sind gar nicht so viele Christen unter Nero gestorben, wie oft behauptet wird. Aber dennoch ist jeder einzelne ein Märtyrer zu viel. Nero ließ 979 Christen umbringen. Aber dennoch war es der Beginn einer 300- bis 400-jährigen Christenverfolgung, die nach ihm dann weiter brodelte und loderte. Dennoch ist die Christenverfolgung unter Rom so besonders aus zwei Gründen. Zum einen ist es die erste Christenverfolgung, die jetzt über den Erdball außerhalb von Jerusalems hinaus sich kristallisiert. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist derjenige, dass es Nero sehr perfide auf die Spitze treibt. Er lässt die Christen nicht nur als Tiernahrung im Circus Maximus umbringen, sondern er steckt sie in Tierfelle hinein, entzündet diese Christen als brennende Fackeln und tränkt sie in Öl. Und damit nicht genug, er lässt das in seinem eigenen Garten geschehen, in seinem eigenen Garten bei Partys, wo um diese brennenden Christen nackte Frauen und betrunkene Männer tanzen. Das macht das Ganze so bestialisch, so grausam, so nie dagewesen, 64 nach Christus. Wie soll es für diese Gläubigen nun weitergehen? Mit diesem Wissen, das wir jetzt spätestens auch haben, was hilft ihnen nun? Wie soll ihnen begegnet werden? Was brauchen sie in solch einer Phase, einer bisher noch nicht erlebten Dimension? Und wisst ihr was, ihr Lieben? In genau dieser Phase kümmert sich Gott höchst selbst um diese Angelegenheit. Er haucht durch seinen guten Heiligen Geist, seinem Apostel Petrus, von dem wir vorhin schon wunderbar hören durften, die Worte dieses ersten Briefes ein. Es ist ein Brief der Ermutigung in der Verfolgung, in der Bedrängnis und in der Jagd, welche die Gläubigen hier erdulden. Es ist ein Brief, der Trost im Leiden darstellt. Und das ist auch der Schwerpunkt, den wir uns heute ansehen möchten. Wir schauen uns an diesen Wert dieser stürmischen Prüfungen, die die Christen hier erleiden müssen, und ziehen daraus Ableitungen auf unser Leben hinein. Welcher Sinn dahinter steckt, was Petrus, dem es sicherlich sehr schwer gefallen ist, Worte zu finden, durch den Heiligen Geist gelenkt, aber bringt er sie in eine Zeit hinein, die wir so sicherlich noch nie erlebt haben. Wie geht es nun weiter? Lasst uns dazu, einfach um des Zusammenhangs willen, die Verse 1 bis 9 lesen, aber wir werden uns schwerpunktmäßig in den Versen 6 bis 9 aufhalten. Mit diesem Wissen fühlen wir mit Petrus mit, diese Worte, die er hier niederschreibt. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit ist, in den letzten Tagen offenbart zu werden, worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werden zu Lob und zu Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt. Bis hierher der Text. Einfach um des Zusammenhangs willen. Das Thema soll einfach sein, der Wert in stürmischen Prüfungen. Bevor Petrus hier loslegt, in Vers 6, betont er noch einmal, wenn er sie jetzt trösten wird in dieser Verfolgung, dieser Bedrängnis, und zeigt auf, liebe Christen, ihr jubelt. Ihr jubelt. Vers 6. Und wir fragen uns, worin jubeln die Christen? Rom brennt. Sie werden verfolgt. Sie werden gejagt. Worin jubeln sie? Was haben sie zu jubeln? Und schaut ganz genau hin. Petrus sagt nicht, ihr sollt jubeln. Oder irgendwann, wenn es vorbei ist, ja, dann werdet ihr anfangen zu jubeln. Überhaupt nicht. Petrus spricht hier im Präsens. Er stellt fest, ihr jubelt. Kein Imperativ, eine Feststellung. Ihr jubelt. Worüber jubeln sie? Nun, sie jubeln darüber, was in den Versen 3 bis 5 geschrieben steht. Vor allem in Vers 4 sehen wir diesen unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, der im Himmel auf die Gläubigen wartet. Darin jubeln sie. Sie jubeln darin, dass sie ein sicheres Erbe haben. Damit fängt er an, um in diese Tröstung nun hineinzugehen, die wir uns heute explizit anschauen wollen, die Verse 6 bis 9. Er fängt an, erstmal darauf zu verweisen, dass sie ja dennoch jubeln, dieses sichere Erbe, diese Herrlichkeit bei Gott, welches sie hier auf der Erde, bei all dem, was sie jetzt gerade verlieren, aber eine Sache sie nicht verlieren werden, trotz Feuer, trotz Flammen, trotz Verfolgung, nämlich das Erbe, das ihnen feststeht. Sie jubeln darin, dass ihr Erbe sicher ist, nicht in ihrer Hand, sondern in der Hand Gottes. Es ist ein sicheres Erbe in Gottes Hand, eine sichere Rettung, die Nero und sonst niemand anders nehmen wird. John MacArthur sagt hier sehr zutreffend: If you could lose your salvation, you would. Wenn du deine Erlösung verlieren könntest, dann wirst du es auch. Zeigt auf, diese Unmöglichkeit, die Petrus ihnen unterstreicht, dass sie ihre Rettung sicher haben, dass sie sich darin freuen. Sie jubeln. Im Griechischen steht hier geschrieben, sie hüpfen sehr. Dieses Jubeln sind zwei zusammengesetzte Begriffe. Die heißen eigentlich so viel wie starkes Hüpfen oder großes Hüpfen. Wir reden so nicht. Das klingt bei uns ein bisschen komisch. Aber der Petrus sagt, ihr tut dieses, ihr Christen. Ihr macht das. Ihr hüpft. Kein symbolisches Hüpfen, kein übertragenes Hüpfen. Nein, Petrus gebraucht einen Wortschatz, der sagt, ihr hüpft, er stellt fest. Und allein hier sei schon mal die Klammer gemacht. Wie geht es dir damit, mit diesem Bewusstsein, dieser Einleitung, mit dem Bewusstsein, hier sind dennoch Christen, die hüpfen. Nun, mich persönlich überführt das. Es überführt mich, weil ich nicht hüpfe. Und ich möchte keinem zu nahe treten, vielleicht tue ich es doch. Aber der eine oder andere hüpft hier auch nicht. Ich freue mich zu wenig, obwohl ich für den Brand Roms nicht verantwortlich gemacht wurde und nicht wie ein Tier gejagt werde. Trotz dessen, dass keine Repressalien über mich einhergehen, hüpfe ich nicht. Man kann es nicht unbedingt von mir sagen, vielleicht von dir auch nicht unbedingt. Und eigentlich wäre das schon Input genug, um diese Woche zu füllen mit dieser Frage: Warum hüpfst du nicht, obwohl du weißt, dass dein Erbteil sicher ist? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und Petrus geht aber davon aus, dass die Gläubigen hüpfen vor Freude. Warum tun wir es nicht? Nein, wir tun es nicht oder viel zu selten, weil wir viel mehr über dieses sichere Erbe debattieren. Ob es wirklich so sicher ist, ob es wirklich so unverlierbar ist, ob es wirklich so so garantiert ist. Nein, wir bemühen uns nicht im Hüpfen, wir bemühen uns vielmehr darin, eine Ausgewogenheit darzustellen. Immer diese Ausgewogenheit, um keinem zu sehr auf die Füße zu treten, eine Balance zu halten. Darin haben wir häufig mehr Kraft und Energie einzusetzen, statt in die Tatsache, sich darin hüpfend zu freuen. Nein, wir hüpfen aber häufig auch aus anderen Gründen nicht, weil wir durch den Alltag und durch die Hektik im Leben, durch unser Programm stark eingebunden sind, vielleicht gestresst sind und durch andere Dinge einfach abgelenkt sind. Nein, wir hüpfen aber auch darum nicht, weil uns dieses Erbe oft gar nicht so live, präsent vor Augen ist, weil wir sehr viele schöne Freuden im Alltag haben. Unser Haus, unser Geld, unser Garten, unsere Familie, alles Dinge, die wunderbar und schön sind und die wir genießen sollen. Ja, ich sage sogar müssen, weil es Gaben Gottes sind. Das ist keine Kritik daran, sondern es ist eine Feststellung, dass uns solche Dinge beschäftigen. Sie beeindrucken uns. Wenn du nicht hüpfst, warum hüpfst du nicht? Wie es Petrus hier feststellt. Nun, es kann auch vielleicht daran liegen, dass du gar keinen Grund dazu hast. Weil du kein Kind Gottes bist. Und die Pforte zur ewigen Freude dir gar nicht präsent vor Augen ist. Und dieses Erbe, was bei Christus ist, dir nicht zusteht. Aber dabei muss es nicht bleiben, wenn jemand Grund zur Freude hat, dann sind es diese Christen, zu denen dieser Text uns auch aufruft, uns beeindrucken zu lassen von dieser Freude. Und du kannst, der du Christus nicht kennst, an dieser Freude, an diesem ewigen Erbteil teilhaben. Schlussendlich sind es eh nur wir Christen, die Grund haben, uns auf der Erde zu freuen, weil das Einzige, worüber es sich lohnt, sich langfristig zu freuen, ist genau das, was ewig bleibt. Aber auch andere Christen und auch vielleicht auch wir sind häufig nicht voller Hüpfen dessen zumute, weil die Gegenwart hart und traurig ist. Und das zeigt uns auch dieser Text. In vier Punkten möchten wir uns nun anschauen, weswegen vielleicht viele nicht hüpfen oder nicht zumute ist, weil eben Prüfungen vorliegen. Weil wir eben in Situationen drinstecken, die uns nicht unbedingt voller Freude springen lassen. Und dennoch zeigt Petrus den Wert auf, warum es sich lohnt, diese Prüfungen anzunehmen. Diese nicht vor diesen zu fliehen oder diese nicht als immer etwas partout Schlechtes abzustellen. Und dahingehend möchte ich euch einladen, uns dafür zu öffnen, was Petrus sicherlich schwer gefallen ist, anzuschauen, diese Prüfungen, was sie für einen Wert haben. Nun zum einen, erstens erinnern sie an dieses Erbe. In Vers 6 heißt es, worin, das ist der Bezug auf das Erbe, worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen. Wisst ihr was, ihr Lieben, Petrus ist ja nicht naiv. Er kennt die Trauer, er weiß, dass Christen betrübt sind. Er weiß, dass Christen weinen. Er kennt die Realität selbst. Und deswegen sage ich das auch mit ganz großem Respekt. Mit einer wirklich tiefen Demut möchte ich, dass wir uns diesen Text auch anschauen, diese Thematik, weil wir uns dessen bewusst sind, dass wir in unseren Reihen Geschwister haben, die viel durchgemacht haben, die starken Prüfungen lebtags ausgesetzt worden sind. Wir haben hier Geschwister in unseren Reihen, die sind teilweise durch den Kommunismus geprägt worden in Osteuropa. Wir haben Geschwister in unseren Reihen, die haben wahrscheinlich auch Gewalt von ihren Eltern oder ungläubigen Ehemännern erlebt. Ehemalige Trinker oder Grobiane. Wir haben Geschwister, die vielleicht auch Kinder oder enge Angehörige verloren haben, die lebenslang krank sind und denen es einfacher fällt, im Jahr die Tage zu zählen, wo sie keine Schmerzen haben, als diejenigen, die schlecht sind. Und deswegen möchte ich eins vorwegschicken: Es ist nicht leicht und einfach, über Leid zu predigen. Es ist eine vielleicht undankbare Herausforderung. Aber das Schöne am Ratschluss Gottes ist dieses, dass er zu allen Umständen des Lebens weise, göttliche Worte uns hinterlassen hat. Und deswegen gibt Petrus in diesem ersten Punkt gleich drei Aspekte mit, worin diese Prüfung an das Erbe erinnert. Zum einen ist diese Prüfung zeitlich begrenzt. Er sagt hier, eine kurze Zeit leidet ihr darin. Petrus ermutigt und sagt, die Zeit ist kurz, in der ihr diesen Brand in Rom durchlebt, wo ihr verfolgt werdet. Die Zeit, in der wir Elend erleben, ist eine kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit. Ist es eine Sekunde? Der Apostel Paulus bläst genau in selbe Horn in 2. Korinther 4, Vers 17. Da sagt er, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Vielen Dank. Paulus sagt hier, es ist eine kleine Last zum großen, tonnenschweren Gewicht der Ewigkeit. Diese Dimension tut Paulus selbst auch auf. In Römer 8, Vers 18 macht er das Gleiche noch einmal, um den zeitlichen Aspekt zu unterstreichen. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Wortwörtlich sagt er hier, sie wiegen nichts auf der Waage der Ewigkeit. All das, was uns im Leben Hartes und Unschönes und Unbequemes begegnet, ist auf der Waagschale der Ewigkeit. Es fällt nicht ins Gewicht, es wiegt nichts. Das ist so, wie wenn du dich morgens wiegst und schauen willst, ob du hoffentlich wieder mal ein paar Kilo verloren hast und willst möglichst mit ganz, ganz wenig auf die Waage steigen, hast aber vielleicht noch die Zahnbürste in der Hand. Nun, die, die wird bei 120 Kilo nicht viel ausmachen, die Zahnbürste. Ich lege sie nicht unbedingt zur Seite, wenn es vielleicht... Ja. Es fällt nicht ins Gewicht, es ist keine Dimension, es ist kein Vergleich. Es ist genauso, aber auch, wenn du in den Urlaub fährst, zum Beispiel nach Spanien oder nach Rumänien, und du sprichst davon, jemand fragt dich, wie war die Reise, und du sagst, ja, Reise war gut, Auto hat gehalten und alles hat soweit gepasst. Weißt du was? Die Reise nach Rumänien oder nach Spanien in den Urlaub, die ist nicht da angegangen, wo du ins Auto gestiegen bist. Die Reise ging ganz konkret bereits los, als du die Haustür nach draußen passiert hast. Da ging die Reise schon los. Das ist schon ein kleines Stück dahin gewesen, um in dein Urlaubsland zu kommen. Aber kein Mensch spricht davon, von dem Fußweg mit dem Koffer, von der Haustür ins Auto. Wir sprechen davon, wenn wir den Motor angemacht haben und 1.600, 700, 800 Kilometer gefahren sind. Davon sprechen wir. Weil das die Reise für uns ist, in unserem Denken her. Aber faktisch ging sie bereits vor der Haustür los. Nur reden wir nicht darüber, weil es ein kleiner Teil ist. Und genau diese Denkweise möchte uns Paulus, möchte uns Petrus vermitteln. Daher, ihr Lieben, Leiden ist nicht eine Bestimmung wie in fernöstlichen Religionen, sondern es ist ein Prozess. Das höchste Ziel ist nicht das Leid und die Unbequemlichkeit, aber es ist zeitlich begrenzt. Zeitlich begrenzt, weil Gott der Aktive hier ist, der das Leid schickt, die Versuchung, die Anfechtung, der auch die Grenzen steckt. Wisst ihr, wir sind nicht unbegrenzt oder nicht unkontrolliert, ungehalten, ausgeliefert. Das können wir häufig meinen. Dass es ungebremst, ungefiltert den Hang hinuntergeht. Wie lange geht denn diese Krankheit noch? Wann hören die Schmerzen auf? Wann bekomme ich wieder Arbeit? Wann versteht mein Mann mich endlich? Wann nimmt Gott mich endlich zu sich, weil ich die Einsamkeit und das Leben ohne meinen geliebten Mann oder Frau nicht mehr aushalte? Wann erlebe ich mal wieder Freude und Befreiung? Diese Wann-Frage, diese zeitliche Frage, machen wir uns nichts vor, ihr Lieben. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit sehr häufig an. Jedes unbequeme Stück im Leben fühlt sich wie eine Ewigkeit erstmal an. Aber Gott sagt in seinem Wort, es ist eine kurze Zeit im Vergleich zur Ewigkeit. Im Vergleich zur Ewigkeit ist die Zeit deiner Krankheit wie ein Tropfen im Ozean. In der Zeit des Verlustes, sei es von Kind oder Partner, ist diese Trauer wie ein Sandkorn am Strand der Ewigkeit. Diese Zeit der Trauer und Hoffnungslosigkeit, das ist ein Millimeter auf der unendlichen Strecke der Ewigkeit. Und dennoch relativiert Petrus das Leid nicht. Er gibt dem Ganzen lediglich eine realistische Dimension im Lichte der Ewigkeit. Bitte, nimm das mit. Das soll dich und mich beruhigen, Trost, Hoffnung und eine gesunde Perspektive geben. All das, was wir durchmachen, ist ein Sandkorn am Strand der Ewigkeit. Das ist das Schöne, wo wir Gottes Wort glauben dürfen. In Vers 6 geht aber auch noch weiter und zeigt auch, dass die Prüfungen notwendig sind. Petrus zeigt auf, dass die Verfolgung der Christen durch Nero nötig sind. Und wir fragen uns, bitte was? Was ist daran nötig, dass Menschen in Tierfällen brennen und dass Nero sich an perversen Partys daran labt? Was ist daran, bitte schön, dringend notwendig? Was soll das für einen Sinn geben? Nun, vielleicht müssen wir die Frage umdrehen und fragen, ja, wer hat denn diese Prüfung bestimmt? Wessen Prinzip ist es denn? Wer ist der Urheber? Und zweimal finden wir allein in diesem Brief, um einfach im Kontext zu bleiben, um nicht durch die ganze Bibel zu reiten, den Urheber direkt bei Gott. 1. Petrus 3, Vers 17, da sagt uns Gottes Wort, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Hier ist der Bezug auf den Willen Gottes, der die Notwendigkeit eben erachtet. Ebenso auch in Kapitel 4, Vers 19. Daher sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, einen treuen Schöpfer ihrer Seele anbefehlen, ihm Gutes tun. Zweimal finden wir alleine hier drin, dass es Gott ist, der es anordnet im Leben seiner Kinder. Durch Versuchungen und Prüfungen zu gehen. Wenn es nötig ist, ihr Lieben, steckt ein liebender Gott dahinter. Das ist die Aussage des Textes, des Briefes. Ihr Lieben, da Gott die Anfechtungen und Leiden für nötig hält, und weil es so ist, muss es auch so sein, dass er sie schickt. Und weil es so sein muss, dass er sie schickt, wirkt er diese auch. Sie passieren nicht einfach so, sie kommen nicht zufällig. Ich finde das immer wieder in der Bibel. Im Buch Jesaja sehen wir das in Kapitel 44, Vers 24. Da sagt Gott: Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, die Erde ausbreitete durch mich selbst. Von Gott geht Gottes Gedanken gut aus. Jesaja 45, Vers 7, da sagt Gott: Ich bin der Herr und sonst keiner, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, der Herr, bin es, der dies alles wirkt. Amos 3, Vers 6, rhetorische Frage. Oder geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht bewirkt, nicht zugelassen, nicht geführt, nicht zugeschaut, bewirkt. Christen, Gläubige dürfen wissen, dass Prüfungen kein Zufall sind, sondern in dem Maße, wie es jeder ertragen kann, eine persönliche, individuelle Wirkungsweise Gottes ist. Er gibt das Maß vor und er gibt auch die Dimension vor. Und das sehen wir auch als drittes in diesem ersten Punkt, dass die Prüfungen eben vielfältig sind. Es können allerlei verschiedene Themen sein. Wörtlich heißt es hier in Vers 6, mancherlei Versuchungen. Dieses mancherlei kann man auch als bunt übersetzen. Und man könnte es auch divers nennen. Nun mag ich das Wort mittlerweile nicht mehr so gerne. Daher bunt, verschiedenartig. Es können alles Mögliche an Themen sein. Es kann eine Kinderlosigkeit sein oder eine Ehelosigkeit, die einen zu schaffen macht. Eine ungerechte Behandlung in der Arbeit oder zu Hause. Es kann eine widerspenstige Frau sein oder ein nicht einfühlsamer Mann. Ohne diese Dinge gut zu heißen, sind es diese Themen. Für die Urchristen in Rom war es dieser Brand und die daraus resultierende Verfolgung. Bei uns sind es eventuell die Vorgesetzten, die Degradierung oder Missachtung im Job, die uns widerfährt. Es kann eine unendlich anfühlende Arbeitslosigkeit oder Auswegslosigkeit sein. Es sind vielleicht unsere unbeugsamen Kinder oder Enkelkinder oder Ehemann. Es können Anfechtungen sein, die durch Streit resultieren, vielleicht auch in der Gemeinde. Gelebte Vetternwirtschaft, die einen zu Weißglut treibt, diese Ungerechtigkeit, eine Ungleichbehandlung. Übergangen zu werden, den Vorzug nicht erhalten zu haben. Ihr Lieben, Prüfungen sind bunt. Sie sind vielfältig, sagt Petrus. Ein kaputtes Auto, ein verzögerter Bau, eine misslungene Arbeit im Job, Fehler im Job, anstrengende Kollegen, Unsicherheit, Unruhe, die daraus resultiert. Sie sind bunt, diese Prüfungen. Es kann alles von A bis Z sein, was uns Schmerz, Bange, Angst, Mutlosigkeit, Frust entgegenbringt. Ja, all das, was uns zum Resignieren zumute werden lässt. All das Bunte von A bis Z, was es sein kann, kann es jedoch eines nicht sein. Es ist keine Strafe Gottes für seine Kinder. Vielleicht geht es dir so, dass du manchmal denkst, das ist eine Strafe, die Gott mir zuteil werden lässt. Für irgendwas, was ich getan oder nicht getan habe. Vielleicht für meine Sünden, vielleicht für meine Gebetslosigkeit oder was auch immer. Immer wieder denken Gläubige, dass Gott sie straft. Dem ist aber nicht so, ihr Lieben. Das ist katholisches, orthodoxes Gedankengut. Ja, es ist sogar eher islamisch oder heidnisch, okkult. Woher kommt aber diese Denkweise, dass wir in solchen Phasen, wenn die Herausforderungen bunt sind, meine, dass Gott uns straft? Nun, diese Gedanken kommen aus diesem Hintergrund, weil wir sie mit unseren Werkzeugen nach unseren Gedanken und unseren Handlungsweisen beurteilen. Wir würden eventuell so handeln. Aber Gott zeigt uns klar und deutlich in Jesaja 53, Vers 5, und wir kommen vom Abendmahl eines misshandelten Jesus Christus. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Zwei Gedanken als kleine Klammer sehen wir darin. Christus wurde gestraft, vollständig und ohne Zurückhaltung Gottes. Würde Gott dich und mich strafen, weißt du, was dann wäre? Dann hätte er seinen Sohn umsonst gestraft. Dann hätten zwei Schläge bekommen, sein Sohn und ich. Da würde Gott doppelt strafen. Es ist früher oft so gewesen, wenn ich mit meinem Vater seinem Auto gefahren bin, ist einer von uns beiden immer wieder geblitzt worden. Mein Vater oder ich, dürft euch aussuchen. Auf jeden Fall kam ein Strafzettel nach Hause und die Strafe wurde nur von einem bezahlt, auf den das Auto lief meistens. Und wo das bezahlt wurde, hat keiner mehr auf dem Landratsamt gefragt oder nochmal eine zweite Strafe von dem Fahrer gewollt. Es ist bezahlt worden, fertig aus, bei kleinen Delikten. Es wurde nicht doppelt bestraft. Und genau das tut Gott auch nicht. Er straft nicht doppelt. Und das Zweite ist, durch seine Striemen ist uns Heil widerfahren. Heil durch seine Striemen. Nicht Heil, weil du jetzt eine Strafe aushältst, dass bei Gott wieder etwas befriedet ist. Das ist islamisches oder katholisches Denken, ihr Lieben. Durch seine Striemen sind wir mit Gott versöhnt worden. Und nicht, weil er uns jetzt durch brennende Fackeln in Rom jagt oder uns durch Leid gehen lässt, dadurch wird nichts wieder ausbalanciert. Es ist durch Christus allein bereits geschehen. Lasst uns das bitte gesagt sein. Es geht weiter im Text. Prüfungen sind nicht nur dafür da, dass sie auf das Erbe verweisen, dass das Leid eben zeitlich ist, dass es vielfältig ist. Es geht auch darum, zweitens, dass der Glaube erprobt wird. In Vers 7 sehen wir das. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer ist als die des Goldes. Warum hat Gott verordnet, dass der Glaube erprobt wird, der Christen in Rom? Nun, er will, dass der Glaube bewiesen wird, dass er zum Ausdruck gebracht wird. Es ist der Wille Gottes, dass sich Glaube beweist. Petrus, er beschreibt es mit Gold, das durchs Feuer geht. Und deswegen nochmal an die Einleitung kurz zurückdenken. Petrus gebraucht Begrifflichkeiten, die den Christen ganz präsent sind. Er spricht von Feuer. Er spricht vielleicht auch diese Umstände in Rom an. Er gebraucht dieses Bild, das Jesaja 48 mit Silber verwendet, verwendet jetzt Petrus mit Gold. Insgesamt spricht er in seinen zwei Briefen viermal vom Feuer der Verfolgung. Von Feuer, von Brand, von Feuer. Immer wieder. Petrus assoziiert was damit. Die Christen assoziieren was damit. Immer wieder gibt es Bezug dazu. Kapitel 4, Vers 12, das Feuer der Verfolgung. Denn im wahrsten Sinne des Wortes brennt Rom und die Christen beweisen sich der sichtbaren und der unsichtbaren Welt durch ihr Verhalten, wie sie damit umgehen. Sie beweisen es nicht Gott. Sie beweisen ihren Glauben nicht Gott, ihr Lieben. Gott kennt unsere Herzen. Denken wir nicht, dass wir Gott jemals etwas beweisen oder für Gott für etwas erprobt werden müssen. Das müssen wir nicht. Gott erprobt uns nicht für sich. Er kennt unsere Herzen. Er weiß, ob unser Glaube echt ist oder nicht. Der Glaube soll ein unverwüstbarer Glaube sein, der Gott vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt ehrt. Und hier waren es die brennenden Christen. Tertullian, der Geschichtsschreiber, sagt, so circa 200 Jahre, als die Christenverfolgung nach Nero mittlerweile bereits sehr heftig war, da schreibt Tertullian über ein Zeugnis eines brennenden Christen, der sagte, wir werden zahlreicher, so oft wir von euch dahingemäht wurden. Das Blut uns Christen ist der Same der Kirche. Das bezeugt ein heidnischer Tertullian. Der Glaube, er soll sich beweisen. Vor der Welt, vor der unsichtbaren, vor der sichtbaren Welt. Indem Gott Christen, seinen Kindern die Herausforderung gibt, durch Täler zu gehen, der Trauer unter Prüfungen, und sie halten dennoch an Gott fest, um diesen unzerstörbaren Glauben, der sicherlich auch Schiffbruch erleidet, der immer wieder auch angefochten wird. Aber Gott beweist der ganzen Welt, Christen, meine Kinder, halten an mir fest, weil ich sie festhalte. Sie halten das Erbe in der Hand, weil meine große Hand dieses Erbe aus den Versen 3 bis 5 festhält. Trotz Leid und durch Anfechtung geht dieses nicht verloren. Gottes Kinder sind Zeugnis in dieser Phase ihres Leidens, in ihrer Arbeitslosigkeit, in ihrer Krankheit, in ihrer Ehelosigkeit. Und sie werden Zeugnis sein, weil Gott sie als Zeugen aufrechterhält. Die Frage ist noch einmal, wem sollen wir das beweisen? Etwa Gott? Auf gar keinen Fall. In 5. Mose 8, Vers 2, da sehen wir eine Art Begründung, weswegen Gott das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste hat gehen lassen. Er zeigt ihnen auf und sagt ihnen, 5. Mose 8, 2, und du sollst dich den ganzen Weg erinnern, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. In einem Vers steht 8-mal drin, du, dich, dein, dich, deinem, dich, du, du. Um Israel geht's. Sie sollen erkennen, was in ihrem Herzen drin steckt. Sie sollen wissen, wie ihr Glaube tatsächlich ist. Ihr Lieben, wir betrügen uns häufig sehr selbst. Wir halten groß von uns. Wir halten uns oft für treu in Gedanken, unserer Frau gegenüber, unserer Gemeinde loyal gegenüber. Wir halten uns oft für so gläubig. Wir behaupten, sehr christlich, ja, wir behaupten, Gottes Wege sind so gut. Gottes Wege sind so gerecht. Ich nehme Gottes Wege aus seiner Hand und schwadronieren von Gottes kostbarer Führung in unserem Leben und wie wir darauf vertrauen. Das tun wir. Wir gehen sogar noch weiter. Wir singen sogar aus voller Kehle, alles will ich Jesus weihen. Aber ticken aus, wenn das gottgeweihte Auto einen Platten kriegt. Oder im Job degradiert worden sind. Oder in der Gemeinde, in der Gottesgemeinde keine Beachtung finden. Ihr Lieben, Gott gebraucht Prüfungen. Er gebraucht diese Dinge, um unsere Lippenbekenntnisse zu entlarven und eine so gute Sicht, die wir von uns selber haben, ehrlich zu reflektieren. Weil in solchen Phasen sehen wir, was in unseren Herzen in uns selbst drin ist. Wisst ihr, unser Herz ist oft wie so ein Teebeutel. Ich nehme das als Beispiel, weil wir mit Gold und Läuterung vielleicht nicht so viel Erfahrung haben. Aber um zu erfahren, was für ein Teegeschmack in diesem Beutel ist, kann man daran riechen, aber oft entziffert man es nicht. Man kann auch vielleicht an einem trockenen Teebeutel nuckeln, aber das ist höchstens eher etwas ekelhaft. Um zu entfalten, um zu erfahren, wonach Tee schmeckt, reicht es nicht, daran zu nuckeln. Nein, wir müssen ihn in heißes Wasser halten und nicht nur 10 Sekunden oder eine halbe Minute. Nein, wir müssen ihn 6 bis 8 Minuten reinhalten. Das, was auf diesem Zettelchen dran steht von Teekanne oder von Messmortee, das müssen wir aushalten, müssen wir uns geduldig abwarten, manchmal 12 Minuten. Und genau dann entfaltet sich das volle, ehrliche, aufrichtige, originale Aroma dieses Teebeutels, das wir nie entfalten können, wenn wir darauf rumkauen würden. Dieser Teebeutel, der muss lang genug in diesem heißen Wasser sein und dann weißt du, was das für ein Tee ist. Und genauso ist auch unser Herz. Israels Herz, Israels Teebeutel, er musste 40 Jahre durch die Wüste gezogen werden, durch dieses heiße Wasser der Wüste gezogen werden, damit sie sehen, was in ihrem Herzen drinsteckt, wie sie sind. So ist auch unser Herz. Bevor wir nicht durchs heiße Wasser gehen, werden wir nie, nie in Vollendung erfahren, was in uns drinsteckt und es niemals begriffen haben. Und deswegen gebraucht Gott diese Anfechtungen zur Selbstreflexion, indem wir erkennen, wo wir noch Korrektur benötigen. Wo wir sagen müssen, Herr, ich bin doch gar nicht so frei von Stolz. Ich bin gar nicht so frei von Ehre, wie ich es dachte. Herr, ich bin gar nicht so weit weg, dass ich nicht Ruhm oder Egoismus in meinem Leben aufkommen lasse. Herr, diese Sparsamkeit, die ich immer so hoch hielt, ist eigentlich Geldliebe oder Geldgier. Herr, ich bin eigentlich nicht frei von Neid und Anerkennung. Gott lässt uns dadurch konfrontieren. Und daher fallen wir auch 7-mal und stehen 7-mal auf, wenn wir korrigiert und geläutert werden. Und am Ende dieser Offenbarung, wie es hier steht, wenn Gott seine Kinder zu sich holt, kommt eben dieser Höhepunkt, diese Ergebnisse, wie Gott uns geläutert hat. Nämlich, wenn Christus erscheint, dann erhalten wir etwas, dann erleben wir etwas, was ihm eigentlich gebührt. Hier heißt es in Vers 7, die wir durchs Feuer probt werden, befunden werden zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Hier steht, dass wir Lob, Ehre und Herrlichkeit empfangen werden. Lob für Gläubige, Ehre und Herrlichkeit für Gläubige. Es ist die Lehre der Heiligen Schrift, dass Gläubige, wahre Gläubige in der Ewigkeit Lob, Ehre und Herrlichkeit erhalten werden. Wir stehen tadellos da, wenn wir mit Gott auf seinem Thron sitzen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Eine unfassbare Stelle hierzu finden wir in Lukas 12 in den Versen 35 und weitere. Lukas 12 ab Vers 35, dieses Gleichnis. Eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Christus wird seine Geschwister bedienen. Der Herr wird sich umgürten und seine Knechte zu Tisch legen, hinzutreten lassen und sie bedienen. Ihr Lieben, hast du das gehört? Es ist ein Gleichnis, aber es drückt die Realität aus. Der Herr wird diejenigen bedienen, die am Glauben festhalten, die er festhält bis zum Schluss. Es ist ein Bild für die Ewigkeit. Ich würde es mich nicht trauen, so zu erwähnen, so zu sagen, wenn es hier nicht stehen würde. Es ist das Unfassbare, dieses ewige Erbe im Himmel. Egal wie wir leiden, Gott führt es, uns Ehre zu geben, um sich damit selbst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu verherrlichen. Das können wir auf den Worten gar nicht fassen. Aber es ist der Trost, den Petrus seinen Geschwistern mitgibt. Aber ein drittes zeigt auch noch, dass diese Prüfungen, diese Leiden dafür sorgen, dass die Beziehung zu Gott gestärkt wird. In Vers 8. Denn ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn nicht jetzt seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Diese Prüfungen haben in diesen stürmischen Zeiten, diese stürmischen Prüfungen, die wir erleben, einen weiteren Nutzen. Sie sollen die Nähe zum Herrn Jesus Christus aktivieren, wieder aufleben lassen, auflodern lassen. Diese Bindung zum Herrn soll wieder aufgefrischt werden. Diese Verbundenheit soll gestärkt werden. Dieser Zufluchtsort des Herrn soll größer, präsenter dargestellt werden. Petrus schreibt hier: Ihn lieben wir. Er sagt, ein Christ liebt den Herrn. Und wenn man jemanden liebt, dann zeigt sich das darin, dass er den Herrn aufsucht. Oder denjenigen, den wir lieben, den suchen wir auf. Wo wir alle das erste Mal vielleicht frisch verliebt waren, daran erinnern wir uns vielleicht am besten noch, dann haben wir unsere zukünftigen Partnerin gerne aufgesucht. Wo unser Kind geboren wurde, da konnten wir keine Minute unseren Blick von dem frisch geborenen Kind weglassen, weil wir es so lieben und die Nähe gesucht haben, obwohl es nur geschlafen und gechillt hat. Und trotzdem konnten wir nicht loslassen. Wir wollten immer unseren Riesenkopf an seinem kleinen Köpfchen halten. Was für ein Bild, ja. Wenn wir jemanden lieben, suchen wir die Nähe. Es ändert sich vielleicht ein bisschen, wenn wir größer werden, sind wir froh, wenn sie immer aus dem Haus sind, ein Stück weit. Oder ja, aber es ist am Anfang so, die Liebe ganz am Anfang, ganz frisch, es zieht uns an. So ist es auch in unserem Leben, ihr Lieben. Die ungläubige Welt, der vertrauen wir uns vielleicht häufig an. Nehmen sie als Ablenkung, als Strohhalm in den Notlösungen, wo wir Halt suchen. Aber Gott lässt uns Leid zufügen, er führt dieses aktiv, damit wir diese Nähe zu ihm, den wir lieben, wie zu unserer Ehefrau als Jugendlicher oder zu unseren Kindern frisch geboren, wieder aufsuchen. Weil nichts und niemand trägt und hilft so wie dieser Christus. Und deswegen will er auch, dass wir die Nähe zu ihm suchen. Derjenige, der unschuldig gelitten hat, derjenige, der alle seelischen und körperlichen Qualen durchgemacht hat, ist der ideale Partner und Zufluchtsort, um uns eben in Schwierigkeiten, Leid und Anfechtung zu begegnen. Hebräer 4, Vers 15, da heißt es: Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unserer Schwachheit, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Er hat alles durchgemacht, er kann alles mitempfinden, er weiß über alles, was dich und mich betrifft, Bescheid. Und daher müssen wir uns hier nichts vormachen. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir Leid haben, wenn wir in Auswegslosigkeit drin sind, dann denken wir viel öfters an Gott. Dann sind wir näher und schneller dazu geneigt, uns an den Herrn zu wenden, im Gebet zu fliehen. Und das weiß Gott auch. Gott hat uns schlussendlich auch so geschaffen. Da können wir ganz ehrlich zu uns selbst sein, wenn wir unser Gebetsleben häufig, ich sage nicht immer und nicht bei jedem, aber wenn wir unser Gebetsleben betrachten, dann ist die Intensität dann am stärksten, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir Gott ganz besonders brauchen, wenn wir am Ende mit unserem Latein sind. Und das sehen wir auch bei unseren kleinen Kindern. Wenn meine kleine Tochter aufgedreht ist, spielt und tobt, beachtet sie mich vielleicht nicht oder uns als Eltern nicht. Oder mich nicht, ja. Sie fällt hin und weint. Und dann, wenn es schlecht geht, wenn sie gefallen ist, wenn sie weint, dann kommt sie auch zu mir. Dann, wenn es weh tut, wenn sie vom Sofa geflogen ist, dann kommt sie weinend, aber dann kommt sie. Ihr Lieben, Gott hat uns so geschaffen. Wenn es uns weh tut, gehen wir dahin, wo wir Trost und Hoffnung haben. Und das soll so sein. Es ist kein Verurteilen, dass wir das so machen, dass wenn es uns wehtut, wenn im Schwabenland bei uns, sagt man, wenn der Kittel brennt, dass wir dann uns zu Christus wenden. Dann tun wir es intensiver. Kein Aburteilen, dass es so ist. Aber es bringt nichts, so zu tun, als ob es nicht der Fall wäre. Das bringt nichts. Und deswegen weiß das auch der Petrus und das weiß Jesus Christus selbst. Und er führt uns hinein, um diese Beziehung, diese Nähe zu ihm, zum himmlischen Vater, näher, enger und intensiver zu machen. Und deswegen sind Prüfungen wertvoll. Deswegen ist Leid und Qualen und Wehen wertvoll. Und ein viertes und letztes sehen wir in diesem Text in Vers 9. Den Wert der kostbaren Prüfungen darin, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt. Der letzte Punkt. Die Prüfungen tragen dazu bei, dass wir die Errettung unserer Seele stets vor Augen haben. Durch diese Verfolgung Roms sind sich Christen der himmlischen Heimat stets bewusster gewesen. Der Wunsch, aus dem irdischen abgebrannten Haus in die ewige Herrlichkeit zu gehen, ist maximiert worden, ist vergrößert worden. Auch wenn sie Hab und Gut verloren haben und die Angehörigen durchs Feuer gingen, so sind ihnen in diesen Momenten die Ewigkeitsausblicke so präsent wie noch nie gewesen. Liest man Bonhoeffers Briefe, als er als gläubiger Christ von den Nazis am 9. April 1945 im KZ-Gefängnis Flossenburg hingerichtet wurde, liest man in seinen Briefen stets die Perspektive nach vorne, vollständig auf die Ewigkeit hingerichtet, dahin, wohin seine Seele Bonhoeffers hingerichtet wurde, hin zum Ende des Glaubens, in die Ewigkeit hin. Die Prüfungen, das Leid, so vorhin alles gehört haben, diese ganze bunte Mischung, der Verlust und die Niedergeschlagenheit, die gebraucht Gott wie einen goldenen Ring auf einem schwarzen Samtkissen. Es ist dieser göttliche Kontrast, den er schaffen will, durch dieses Leid, dass die Herrlichkeit größer wird. Um zu sehen, wie schön ein Ring ist, reicht es nicht, ihn an meiner blassen, weißen Hand zu tragen. Ein Ring, seine Qualität, seine Schönheit wird präsent auf einem schwarzen Samtkissen, auf einem dunklen Kontrast. Und um dieses wunderbare, ewige Erbe präsent vor Augen leuchten zu lassen, das weiß Gott, ist es schwierig, in einer stets wunderbaren, perfekten, unangetasteten Umgebung leuchten zu lassen. Das toucht uns Menschen nicht so. Aber wenn die unverwelkbare, ewige Herrlichkeit wie ein Ring, ein goldener Schatz auf einem schwarzen Samtkissen, auf dem schwarzen Samtkissen der Anfechtung, des Leides, der Nöten sitzt und betrachtet wird, dann kommt die Schönheit und die Qualität besonders gut zum Ausdruck. Christen erinnern sich im Leid, dass etwas Gutes, Großartiges und Ewiges auf sie wartet. Ich darf bald das Erbe des ewigen Lebens in die Hand nehmen. Und das vermehrt die Freude auf den Himmel. Aber für die Ungläubigen, die erleiden ja auch Leid und Arbeitslosigkeit und Tod und Krankheit und Missachtung oder sonstige Schrecknisse. Auch sie erleiden so etwas. Wie ist es mit ihnen? Was ist das für Ungläubige? Ihr Lieben, für Ungläubige ist das auch ein Kontrast. Für die Hölle, für die ewige Verdammnis. Diese Leiden, die ein Ungläubiger durchmacht, sind ein Vorgeschmack auf die ewige Verdammnis, auf die ewige Hölle. Und auch für ihn, der vielleicht in diesen Reihen auch sitzt, ist dieses gut und wichtig, weil das, was du für jetzt als Leiden betrachtest, ist für den Gläubigen nur ein Sandkorn am ewigen Strand der Herrlichkeit. Aber für einen Ungläubigen ist das nur ein dezenter Vorgeschmack für die ewigen, unauslöschlichen Feuerqualen. Für Gläubige ist das Leid eine Erinnerung, ein Indikator zur Vorfreude auf das Ende des Glaubens, wie es Petrus sagt, weil wir die Vergebung beschenkt bekommen haben. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Für gewöhnlich mögen wir Prüfungen nicht. Sei es in der Schule oder sei es zum Führerschein hin, wir haben Panik davor. Wir freuen uns normalerweise nicht auf Prüfungen. Aber der Wert, das Ergebnis der Schulprüfungen, der Job, in dem wir uns vielleicht freuen und aufgehen können, oder der Führerschein, den ich nachher in der Hand haben darf, ist dafür umso schöner, diese Qualität. Die Christen in Rom, sie machten vieles durch und sie sind im wahrsten Sinne des Wortes durch Feuer gegangen und hatten harte Prüfungen. Diese hat auf jede Art und Weise jeder Gläubige von uns auch, der erprobt und angefochten wird. Aber ihr Lieben, schlussendlich sind diese Prüfungen und dieses Leid, egal wie groß oder klein es ist, ein Segen, welche uns das bald zu sehende Erbe, das uns jetzt schon zusteht, ein Stückchen näher, greifbarer und präsenter macht. Das sind Wahrheiten aus Gottes Wort, die nur er in unser Herzen brennen kann, soll und auch will, damit wir dieses bewegen und ihm dafür, wie die Empfänger des Briefes, Dank sagen können. Amen.